zu dem Buch der Klagelieder Jeremias, Kapitel 4, den ersten Vers. Wie ist das Gold so gar verdunkelt und das feine Gold so hässlich geworden? Und liegen die Steine des Heiligtums vorn auf allen Gassen zerstreut. Soweit. Wir haben eine südafrikanische Bibelübersetzung, die beginnt so: Ach, wie ist das Gold so verdunkelt? Es beginnt mit dem Wort Ach. Dieses Buch ist ein Klagelied. Hier im vierten Kapitel ist es über das Elend und Schmach Judas. Wird über Israel geklagt, was aus Israel geworden ist. Israel war die Herrlichkeit, der Lobpreis, der Glanz Gottes in der Welt. Kostbare als das kostbarste Gold. Aber dann ruft der Prophet aus und sagt: Wie ist das Gold so gar verdunkelt und das feine Gold so hässlich geworden und die Steine liegen zerstreut. Nun, wenn ein Südafrikaner dieses liest, der etwas vom Gold weiß, versteht er das nicht. Gold wird nicht hässlich. Gold verdunkelt auch nicht. Gold ist ein kostbares Metall. Verrostet nicht. Manche andere Sachen gehen durchs Feuer, werden verbrannt, aber Gold nicht. Je mehr Feuer, desto größer die Glut, desto reine und kostbare und wertvolle ist das Gold. Das glänzt wie ein Spiegel. Veraltet nicht, wird nicht schlechter. Dann sagt man ja, hat der Prophet denn nichts gewusst vom Gold? Wusste der nicht, wie Gold ist und was Gold ist? Nun, ihm ging es nicht um dieses Gold, sondern um Jerusalem, um die Stadt Gottes, das Heiligtum Gottes. In unserer Sprache heute würden wir sagen, um die Kirche Jesu Christi, um die Brautgemeinde des Lammes Gottes. Das ist das geistliche Jerusalem heute. Das ist dieser Bau, der nicht mit Steinen gebaut ist. Das Haus Gottes ist ja nicht ein Haus mit Steinen gebaut und Händen gebaut, sondern die Bibel sagt: Wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Das Haus Gottes ist mit lebendigen Steinen gebaut. Im Alten Testament war das, wurde der Tempel noch Haus Gottes genannt. Auch der Herr Jesus sagt: Wisset ihr nicht, dass mein Haus ein Haus des Gebets sein soll? Aber dann kommt der Stephanus und sagt: Was für ein Haus wollt ihr Gott bauen? Das ist doch Unsinn. Denn Gott ist zu groß, dass ihr ihn ein Haus bauen könnt. Mit den Händen. Nun, hier geht es um das geistliche Haus Gottes. Geht es um die Gemeinde Gottes, die geht es um die Kirche Jesu Christi. Wenn wir hier lesen, wie ist das Gold sogar verdunkelt und das feine Gold so hässlich geworden, die Steine des Heiligtums vorn auf allen Kassen zerstreut, dann geht das um die Christenheit. Um die heutige Christenheit. Um jeden, einen, der sich Christ nennt und Gottes Kind. Nun, lieben Freunde, sehr oft in der Bibel werden Beispiele gebraucht aus der Natur. Der Herr hat immer in Gleichnissen geredet und dann etwas Irdisches genommen, und so dass die Menschen das Geistliche, die geistliche Lektion verstehen konnten. Nun geschieht es sehr oft, dass in dem geistlichen Raum Sachen geschehen können, die nicht in der Natur geschehen können. Zum Beispiel denken wir an den Jakobus. Er sagt, kann eine Quelle, frisches, süßes Wasser geben und bitteres Wasser? Nein, das gibt es nicht. In der Schöpfung Gottes gibt es das nicht. Es gibt keine Quelle in dieser Welt, die süßes Wasser hervorbringen kann und dann bitteres Wasser. Wenn es süßes Wasser ist, es bleibt das Wasser süß. Wenn es bitteres Wasser ist, dann ist das Wasser bitter. Aber dann sagt der fügte Apostel gleich hinzu, aus einem Mund des Christen kommt Segen und Fluch. Wie ist das möglich? Aus einem Munde. Ein Mensch kann Gott Lob preisbringen. Gott loben und preisen. Den nächsten Augenblick zürnte und fluchte und verfluchte. Segen und Fluch. In keine Quelle kann das geschehen. Nirgends in der Natur geschieht so etwas. Aber was dort nicht möglich ist, ist bei den Christen möglich. Ist das zum Lobe des Christen? Tausendmal nein. Gar nicht. Das wird uns zur Schande gesagt. Salz, kann Salz dumm werden? Sagen, nein, Salz wird nicht dumm. Aber wie dumm wird das geistliche Salz? Womit wird's gesalzen werden, heißt es, sagt der Herr Jesus selbst. Man nimmt es, wirft es hinaus und wird von den Menschen zertreten. Was für Salz? Der Herr sagt, ihr seid das Salz. Und so ist es mit dem Gold. Natürlich stimme ich ein, dass Gold trotzdem vergänglich ist. Wenn sie uns auch sagen, nein, Gold, wenn alles auch vergeht in dieser Welt, Gold nicht. Wir können vielleicht sagen, Gold ist das Letzte, denn das vergehen wird. Aber nun klagt der Prophet und sagt, wie ist das Gold so gar verdunkelt? Wie ist das Gold so hässlich geworden? Wiederum sage ich, Gold wird nicht hässlich. Gold veraltet nicht, das wahre Gold, Katzengold, ja. Das haben wir viel in Südafrika. Menschen haben ihr Leben dafür gelassen. Viele Schwarzen vor einiger Zeit meinten, sie haben Gold gefunden, da war es Katzengold. Und haben Gruben gegraben und das ist gefallen und manche sind dabei umgekommen. Bis gerichtlich gesagt wurde, keine darf graben. War kein wahres Gold. Aber wenn es wahres Gold ist, das wird nicht hässlich. Aber das geistliche Gold, das veraltet. Das geistliche Gold wird hässlich.
Im 1. Petrus 1, Vers 7 lesen wir, dass euer Glaube rechtschaffen sei und viel köstlicher erfunden werde, denn das Gold. Lieben Freunde, ihr geistliches Leben sollte unvergängliche, unveränderliche sein als das reine Gold. Köstliche als das reine Gold. Reines Gold. Früher haben die in den Goldminen das so gemacht, das Gold wurde gekocht, in der Glut geworfen und dann oben all den Schmutz hinweggetan. Immer wieder kamen sie und schöpften, das Gold war schwerer als alles andere, ist schwerer, geht nach unten, das andere kommt nach oben, durch die Glut. Dann wird das obere hinweggewischt, hinweggetan. Und der das reinigt, schaut immer wieder hinein und sagte, noch mir muss weg. Bis er hineinschaute, wie in ein Spiegel hinein. Und sich wie im Spiegel sah. Dann wusste er, nun ist es reines Gold. Kostbares Gold. Lieben Freunde, ich bin nicht gekommen, um nur einen Vortrag zu halten, eine Stunde lang. Sondern ich möchte in dieser Stunde, dass Gott uns schenkt, dass wir die Wahrheit klar ins Auge sehen. Und dass wir uns vor Gott stellen und uns selbst prüfen. Wie sieht's aus mit uns? Ich stimme nicht ein mit dem Joe Slovo, dass der Mensch Gott geschaffen hat. Gott hat uns geschaffen. Und die Tatsache besteht, dass wir eines Tages vor Gott stehen müssen. Und ein jeder wird Rechenschaft ablegen müssen. Und Gott nach seinem ewigen Plan und Ratschluss hat er einen Weg für einen jeden von uns und einen Willen. In Südafrika sagen wir so gerne in der Zulu-Sprache, kann man so wunderbar stellen. Da wird geredet über Intando Yeninki. Oh, über den Willen der Menschheit. The will of the people. Das Volk, der Wille des Volkes, das Volk will dieses, die Mehrheit will dieses, dies ist der Wille der Mehrheit, dies ist der Wille des Volkes. Aber wo sind die, die sagen, es geht nicht um den Willen der Mehrheit, um den Willen des Volkes, sondern um Gottes Willen. Und dass sein Wille geschieht in ihrem Leben, so wie im Himmel. Und dass sie vom Throne absteigen und endlich Gott krönen. Und dass sie nicht wie ein alter Bauer ist, der verkrampft ist. Ich hatte einen Onkel, der wohnte auf einer Farm. Der besuchte nicht viele Leute. Der wurde ganz eigensinnig, hatte seine eigenen Gedanken. Kurz vor seinem Tod kam er zu uns, hat mein Vater ihm gesagt, du Heinrich, du bist mein Bruder. Du bist fast 20 Jahre älter als ich. Ihr Vater starb, als mein Vater 3 Jahre alt war. Und dieser älteste Bruder war ihm wie ein Vater. Er sagte, du bist mein Bruder. Und ich fordere es von dir, dass du bei mir in meinem Hause Tee trinkst. Mein Vater sagte, Heinrich, meine Frau bringt mal eine Tasse Tee. Und sagt, nein, nein, nein. Er trank nur das Wasser aus seiner eigenen Quelle. Er sagt, das gefiel ihm am besten und bekam ihn am besten. Wenn er uns besuchte, hatte er hinten in seinen Wagen ein Dutzend Flaschen und mit dem Wasser aus seiner Quelle. Eine Cousine sagte mir, denn wir waren kleine Kinder, dann komm, wir gehen mal schnell hin zu dem Onkel und gießen das Wasser aus und gießen unser Dankwasser hinein. Ob er wohl den Unterschied weiß. Also, der Mensch kann verkrampft sein und er wächst in sein eigenes hinein. Kein anderes Wasser schmeckte ihm. Kein anderes Wasser bekam ihn gut. Natürlich, der Bier in der Bar bekam ihm auch gut. Daran hat er sich auch gewöhnt. Und er sagte, mein Vater, du, damit lasse ich dich nicht durch. Du trinkst nun eine Tasse Tee und sagte zu unserer Mutter, nun bringst du eine Tasse Tee. Der ist mein Bruder und ich erwarte, dass er mit mir eine Tasse Tee trinkt. Er hat sie auch getrunken und nach 2-3 Tagen ist er gestorben, plötzlich. Wenn wir Schwarzen gewesen wären oder seine Familie, hätten sie gesagt, da war was im Tee. Der hat ihn wirklich nicht bekommen. Nun, so können wir auch im Geistlichen uns in die Enge treiben, im Geistlichen unsere verkehrten Sinne haben und meinen, das muss nun so sein, dies ist der rechte Weg, und schreiben vielleicht andere das vor, das muss so sein. Lieben Freunde, wir müssen vom Thron absteigen. Und Jesus Christus muss den Thron besteigen. Gott muss Herr sein. Nicht unsere feinen christlichen Ideen und Vorstellungen, sondern Gott selbst hat er schon den Thron bestiegen in ihrem Leben. Und dadurch, dass Christus eine Wirklichkeit in uns ist, wird unser Glaube und unser Glaubensleben kostbarer als das feine Gold. Ich habe gesagt, Gold verändert sich nicht, kann durch Prüfungen gehen. Je heißer die Glut, desto besser. Vor ein paar Jahren kam ein Leiter, einige Goldfelder. Da wurde ich gefragt, um zu reden, einen Vortrag zu halten. Da habe ich über das Gold geredet. Und da habe ich schnell ein Studium gemacht über Gold. Was Gold ist, wie Gold ist und so weiter. Und habe das dann gleich verglichen und sagt ihr, Gold, Leute, da ist etwas kostbarer als Gold. Das ist der Glaube an Jesus Christus. Das ist das Christenleben. Aber nun rede ich nicht zu den Goldmenschen. Vor einigen Tagen waren wir in Pretoria, wie der Bruder sagte, in einer großen reformierten Kirche, die überfüllt war. Und dann haben sie gesagt, du, rede mal darüber, was ist aus der Kirche geworden? Dann habe ich gesagt, gib mir einen Text dazu. Dann sagten sie Klagelieder 4, Vers 1. Und da habe ich über diesen Text geredet. Ach, was ist mit dem Gold geschehen? Was ist aus dem Gold geworden? Und sagt, das Gold ist die Gemeinde Jesu. Nun, Freunde, brauchen wir nicht beizugehen, wir brauchen nur die Bibel zur Hand nehmen und Apostelgeschichte lesen. Schauen wir mal die Gemeinde Jesu an, die Urgemeinde in Jerusalem. Da sehen wir das Gold. Was ist aus dem Gold geworden? Ich liebe diese Luther-Übersetzung. Sie sagt, das feine Gold ist so hässlich geworden. Was ist aus der Kirche Jesu geworden? in Südafrika unter den Theologen und in eine Kirche, war nun die große Frage, kann ein Pfarrer gay sein? Wir wissen ja, was gay ist in der englischen Sprache. Ein Mann im Talar, kann der auf der Kanzel geduldet werden als Homosexuelle? Eine tiefe Frage, nicht? Es gibt viele Pfarrer, die homosexuell sind, nicht wenige. In einer Stadt Amerikas sollen jetzt 30 Pfarrer gestorben sein von AIDS. Gott bringt das Verborgene ans Licht. Und dann kann man verstehen, dass einige Kirchen nur mit dem großen Problem sich herumschlagen. Darf ein Pfarrer gay sein? Nun, lieben Freunde, was ist aus der Kirche geworden? Machen wir nun den Kreis etwas kleiner. Und wir brauchen nicht nur das als Kirche, was keine Kirche Christi ist. Wir sprachen in Südafrika neulich über World Council of Churches und wir sagten Weltkirchenrat. Was ein wunderbarer Name. Das ist der Weltkirchenrat. Aber die wahre Kirche ist ja nicht ein Weltrat, sein himmlischer Rat. Ist keine Weltorganisation, sondern ein himmlischer Organismus. Die Brautgemeinde Jesu Christi, nur der gehört dazu, der gewaschen ist im Lamme und im Blute Jesu Christi, der wirklich tatsächlich vom Neuen geboren ist, der das erlebt hat. Ist jemand in Christus? Ist da eine neue Kreatur? Das Alte ist vergangen. Siehe, schau her. Alles ist neu geworden. Gehören Sie zu dieser Brautgemeinde? Oder muss man, wenn man sie anschaut, sagen, ach, was ist aus dem Gold geworden? Wie verdunkelt ist das Gold? Wie hässlich ist das Gold geworden. Schauen wir uns die Urgemeinde an. Es war eine Gemeinde, in der die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes mächtiglich wirksam war. Das waren Zeugen Jesu. Mit Vollmacht konnten die Menschen zeugen. Mit Vollmacht zeugte das Leben. In solchem Maße schien das Licht, dass sozusagen alle Welt dadurch gesegnet wurde. Wenn wir die Gemeinde anschauen, sehen wir die große Schar. Kreter und Araber, Juden und Griechen, die verschiedenen Sprachen, die dort gesprochen wurden. Menschen von verschiedenen Erdteilen. Ein Herz und eine Seele. Ich denke daran, wie ein Mann mir mal sagte, als ich sagte, du, bist du wirklich eins mit den Christen? Sagte du, nein. Man kann das aber verstehen. Das schafft das, das wird verursacht dadurch, dass wir nicht dieselbe Sprache reden. Sprachen bringen Trennungen. Nein, das lesen wir in der Bibel nicht. Es ist keine Sprache, es ist kein Deutschtum, das uns vereinigt, sondern der Herr Jesus Christus. Man braucht dazu keine Sprache, man braucht dazu kein Singen, man braucht dazu nicht jung oder alt zu sein. Ein Jugendlicher braucht nicht zu sagen, ja, ich habe nun keine jungen Menschen, mit denen ich eins sein kann. Maria, ihre beste Freundin, war die Elisabeth. Das hätte ihre Großmutter sein können. Die Menschen waren ein Herz und eine Seele. Als die sich begrüßten, da geschah etwas tief im Innern ihres Lebens und Wesens und Leibes. Verbunden, ein Herz, eine Seele, eines Sinnes. Das ist kostbarer als Gold. So sah die Gemeinde aus. So sah das Gold aus. Aber wie hässlich ist das Gold geworden. Verbunden, ein Herz, eine Seele, eines Sinnes. Das ist kostbarer als Gold. So sah die Gemeinde aus. So sah das Gold aus. Aber wie hässlich ist das Gold geworden. Ach, ich verstehe mich mit dem nicht. Nein, mit dem möchte ich lieber keine Gemeinschaft haben. Ach, dieser Mensch geht mich auf die Nerven. Und so weiter. Wie hässlich ist das Gold geworden. Gold wird nicht hässlich. Das irdene Gold. Aber leider, das himmlische, sogenannte himmlische Gold, das wird hässlich. Wie scheint und strahlt und glänzt ihr geistliches Leben, ihr Leben? Ist das kostbare als Gold? Oder ist das verdunkelt? Wie ist Ihr Blick? Wie sind Ihre Sinne, Ihre geistlichen Sinne, Ihre geistlichen Gefühle, die Eigenschaften der Seele, von der wir hören, sie waren ein Herz, eine Seele, einträchtig beieinander, im und harten im Gebet. Was ist aus Ihrem Gebetsleben gekommen oder geworden? Ist das eine hässliche Sache, eine dunkle Sache geworden? Oder ist das kostbare als das Gold? Schauen Sie nur kurz die Urgemeinde an. Betrachten Sie die Menschen, das Leben der Menschen. Dann bekommen Sie den Eindruck, dass das Christentum nicht Nebensache war. Dass das Christentum nicht oberflächliche Sache war, sondern dass Christus ihr Leben war. In solchem Maße, dass manche alles preisgaben, dass manche alles verkauft haben und es brachten. Das Reich Gottes, Jesus Christus, bedeutete diesen Menschen mehr als alles. Mehr als alles. Heute gibt es junge Mädchen, wo der Freund vielleicht mehr Gewicht trägt oder von größerer Bedeutung ist als Jesus Christus. Gibt es Menschen, bei denen vielleicht ihr Hab und Gut und wer was es auch sei, von größerem Wert ist, als Jesus Christus. Die Sozialisten und Kommunisten und Marxisten, die haben fein versucht, das nachzumachen. Dass keiner sagt, das ist meine Farm, das ist mein Haus. Nein, das ist das Haus des Volkes. Das ist, das gehört dem ganzen Volk. Gehört dem Staat, nicht uns. Seine starke Waffe für uns in Südafrika. Dann gehen wir ein weiter. Ein echter Marxist und Sozialist, der kann nicht sagen, das ist meine Frau, das ist die Frau des Volkes. Wenn Sie etwas sind, seien Sie es ganz. Und dann sagen wir Ihnen in Südafrika, wenn du nicht sagen kannst, das ist die Frau des Staates, die Frau des Volkes,
Volkes bist du kein echter Marxist.
Halbe Sache. Und wenn du etwas machst, mach ganze Sache. Und wenn du ein Christ sein willst, sei ganzer Christ. Das ist meine Freundin. Nein, das Wort mein wird ausgestrichen. Aber was geschieht? Was geschieht nur bloß? Dass Ceausescu sich einen Palast baut, wo er sich zurückziehen kann in seinem Alter, das 26 Billionen kostet. Darum sagte Joe Slobo, die waren egoistisch. Die waren nicht treu. Das waren keine aufrichtigen Kommunisten. Aber sie sind es. Und dann hat eine ihnen eine Frage gestellt. Ja, was denken Sie denn davon? Was entscheiden Sie? Ach, sagte, brauche ich nicht zu sagen. Es interessiert mich nicht. Aber wenn ich das lieben würde, dann würde ich was sagen. Also spielt die eigene Liebe, eigene Wünsche trotzdem noch eine Rolle. Aber bei uns Christen kreist es sich nicht um uns. Da sagen wir, ich lebe, zwar nicht ich, aber Christus lebt in mir. Durch das feine Gold. Und den Eindruck bekommen wir von den Christen in der Apostelgeschichte. Dabei Jesus Christus die Hauptsache. Dabei Jesus alles. Und lieben Freunde, das bedeutet nicht nur, dass man sein Haus verkauft und das gibt, hätten vielleicht einige gern. In Südafrika war im Kreis da 80 Menschen. Alle ihre Häuser verkauft, alles gehergegeben. Der konnte sehr gut predigen. Solche gibt es auch. Und eine sagte mir, du, wenn der predigt, dann fliegen die 20 Rand und die 50 Rand Noten aus der Tasche. Solches gibt es. Und das war eine faule Sache. Und uns alles dahin und die Menschen haben alles verloren. Im 1. Korinther 13 heißt es, ich kann meine ganze Habe den Armen geben. Ich kann mein Leib hergeben, dass ich verbrannt werde. Ich kann mit Menschen und mit Engelzungen reden. Ich kann allen Glauben haben. Wir sagen, mir glauben, daran fehlt es uns. Nein, es fehlt uns nicht an Glauben. Glauben ist eine große Sache. Echten Glauben, ja. Aber nicht falschen Glauben. Glauben an Jesus Christus. Glaube an sich nützt nichts. Ohne Jesus Christus wird der Glaube uns nicht helfen. Gar nicht. Aber, lieben Freunde, wenn ich die inbrünstige Liebe Jesu nicht habe, nützt alles nichts. Und wenn ich alle Geheimnisse wüsste, die wunderbarsten Vorträge halten kann, Wunderbares sagen kann, glauben, dass ich Berge versetze und habe die Liebe Jesu Christi nicht, die Gottesliebe, nützt mir das alles nichts. Und diese Liebe lässt sich nicht erbitten. Diese Liebe trägt nichts nach. Diese Liebe rechnet das Böse nicht zu. Der Glaube, das Glaubensleben, das Christenleben, das Kostbare ist als das feine Gold. Und als der Prophet sich das anschaute, hat er geklagt, ach, was ist von dem Gold geworden? Wie verdunkelt, wie hässlich, wie sind die Steine zerstreut. Zerstreut? Schauen sich die Christenheit an. Wie zerstreut sind die nicht? Wie bekämpfen die sich nicht? Wie schlagen die sich nicht? Manche fühlen es ihren Auftrag, um nur gegen den Bruder zu ziehen. Den Bruder, den Mitbruder zu schlagen. Wie sind die Steine nicht zerstreut? Gibt es einen Maler hier unter uns? Du wüsstest, was das nächste Bild wäre zu malen. Die zerstreuten Steine.
die symbolisch sind, der Christenheit. Sind wir so weit gelangt heute? Könnte dieses Wort auch für die heutige Zeit gelten? Können wir dieses auf uns beziehen? Könnte es nun sein, nun vergesse ich die Mehrzahl und sage, wie sieht es in Ihrem eigenen Leben aus? Ist da dieser Glanz des Goldes verdunkelt? Die Herrlichkeit, die Kostbarkeit des Goldes? Es gibt viele Menschen, die sagen, ich gehe nicht mehr in die Kirche. Ich bin enttäuscht worden, immer wieder enttäuscht worden von den Christen. An den Christen bin ich zu Schanden geworden. Nun gehe ich in die Natur, schaue mich am Sonntag die Bäume an und sehe Gott in der Natur. Das kann man natürlich. Da sehen wir Gott. Aber wenn Sie wirklich Gott sehen wollen, schauen Sie sich einen wahren Christen an. Da sehen Sie den Glanz Gottes. Schauen Sie sich das Leben eines Christen an. Dann sehen Sie die Herrlichkeit Gottes. Schauen Sie sich einen Christen an, dann sehen Sie die Heiligkeit Gottes. Stimmt das? Wenn es nicht stimmt, was dann? Vor einiger Zeit waren wir in Johannesburg und hatten da Vorträge. Waren viele Buren. Und dann haben wir über die Frau gesprochen, etwas. Und sagt, Sie können, die weißen Frauen, europäischen Frauen, können Gott danken, dass sie nicht schwarz sind. Sonst bekämen sie oft einen Knüppel auf den Kopf. Ich sage, trotzdem täte es vielleicht einigen sehr gut. Und nach dem Gottesdienst kommen drei Mütterchen, drei alte Frauen zwischen 80 und 90 und begrüßten mich und fassten meine Hand und schüttelten die und sagten, Gott sei Dank, dass du nur den Mut hast, um uns die Wahrheit zu sagen. Ich sagte, danke schön. Da sagt die andere alte Dame, ja, aber denken Sie, dass wir wirklich solch ein Leben führen können und leben können? Da schaute die andere alte Frau sie an und sagt, nun hast du einen Knüppel auf den Kopf nötig. Ich sagte, oh, wunderbar, das haben Sie kapiert. Das haben Sie kapiert. Nun, vergessen wir mal die drei alten Burenfrauen in Johannesburg. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie eben gehört, was ich gesagt habe? Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Dass wenn die Welt die Heiligkeit Gottes sehen will, soll sie zu Ihnen kommen, von morgens bis abends sie anschauen, ihre Augen gefesselt haben auf Sie, gefestigt auf Sie, wenn Sie die Heiligkeit Gottes sehen. Wenn sie die Welt sie anschaut, werden sie den Glanz und die Herrlichkeit Gottes schauen können in ihrem Leben. Wenn nicht, ist das alles dumm geworden. Die Sonne gelöscht, scheint das Licht nicht mehr, das Gold verdunkelt. Ist das Gold hässlich geworden? Sind wir so weit, dass heute Deutsche am Sonntag zum See gehen müssen, in die Wälder fahren müssen, in die Berge, um Gott zu sehen? Existieren Sie nicht? Sind Sie nicht Christ? Sind Sie nicht ein lebendiger Brief, den Gott geschrieben hat an die Welt? Was ist von dem Christen geworden? Der sollte sein wie ein Schaufenster eines Ladens, wo die Kostbarkeiten ausgestellt werden und man die Herrlichkeiten sehen kann. Wo man die Herrlichkeit Gottes sehen kann, die Natur Gottes, den Charakter Gottes, das Wesen Gottes in ihrem Leben. Wehe, liebe Bruder und liebe Schwester, wenn Sie den Satan in Ihnen sehen und nicht den dreieinigen Gott. Wenn der eine unter uns ist, der in der Vergangenheit nicht lauter und rein das Wesen Gottes der Welt gezeigt hat, der soll heute Buße tun, in Staub und Asche und sich bekehren. Sie sind es nicht wert, dass Sie den Namen Christi tragen. Sie bringen ihn Unehre. Haben Sie das gehört, dass Menschen sagen, wir sind enttäuscht in den Christen? Wir werden zu Schanden an die Christen. Was ist von dem Gold geworden? Was ist aus dem Gold geworden? Ist es tatsächlich verdunkelt? Ist es tatsächlich hässlich geworden? Sind die Steine zerstreut? Ich denke, ich werde es nie vergessen, als in einer großen Kirche ein Vorsteher mich angerufen hat. Ein leitender Mann im Vorstand. Und sagt, komm zu mir. Ich sagte über das Telefon, warum soll ich kommen? Meine Frau ist davon gelaufen. Komm so schnell wie möglich. Gut, dann bin ich hingegangen. Als ich da hinkam, wohnte er fast in einem Palast. Er lud mich ein, ging hinein, ging aber nicht zur Stube, sondern sagt, folg mir, gingen durchs Haus zum Schlafzimmer. Und dann schloss er die Tür hinter uns zu. Ich dachte, was will er mich nun erwürgen? Was hat dieser Mann nur los? Fuhr. Dann ging er zu seinem Kleiderschrank, öffnete den mit dem Schlüssel und dann ganz unten holte er was heraus und gab's mir. So, schau dich dies an. Die schlimmste Pornografie. Ich habe gar nicht gewusst, dass es solches gibt in der Welt. Gesetzlich ist Pornografie verboten in Südafrika. Aber das wird hineingeschmuggelt. Ins Land hinein. Ich dachte, was? Und du nennst dich Christ? Du bist im Kirchenvorstand? Hast am Sonntag eine weiße Krawatte an? Im dunklen Anzug? Sitzt in der vordersten Reihe mit solchem Kot in deinem Haus? Kann ich verstehen, dass die Frau davon gelaufen ist. Nun kann man fast nicht beten, bring die zurück, nicht zum Schweinestall. Da gehört keine Frau hin. Die sollte zu rein sein, als in solchen Mist zu leben. Freunde, wie sieht es aus? Was geschieht nicht alles unter dem Namen des Christseins? Den Deckmantel des Christentums. Wie lange sind Sie nicht schon Christ? Wie fromm können Sie nicht reden? Aber wie sieht es aus im Alltag? Hinter Schloss und Riegel, was wird dort gemacht? Was wird dort getrieben? Im Talar. Kann man gay sein? Ach, wie ist das Gold verfinstert? Was mit irdischem Gold nicht geschehen kann, geschieht mit dem christlichen Gold. Wie hässlich ist es geworden? Hässlich. Christ sein, ärgerlich, Bitterkeit, Afterreden, lieblos, Nachtragen, Groll. Und dann Unsittlichkeit. Keine Kraft, die fleischlichen Lüste und Begierden zu überwinden. Furcht, Angst. Wir haben nicht den Geist der Angst, der Furcht empfangen, schreibt der Paulus an den Timotheus, sondern Geist der Kraft, der Selbstbeherrschung. Aber dann kann man sich nicht beherrschen. Und sei es nur die kleine Zunge. Schon ein unfreundliches Wort,
schon erregt, schon wütend, schon was aus dem Munde gefahren? Was ist aus dem Gold geworden? Was ist aus dem Christen geworden? Wissen Sie, dass die Heilige Schrift sagt, Knechte Gottes sollen sein wie Feuerflammen? Wissen Sie das? Wie Feuerflammen. So sollen wahre Knechte Gottes sein. Dann sagt die Bibel, es gibt Christen, deren Zungen angezündet sind mit dem höllischen Feuer. Das ist eine andere Flamme. Was ist aus der Gemeinde Jesu geworden? Was ist aus der Brautgemeinde geworden? Was ist aus dem köstlichen Gold geworden? Und das geistliche Gold sollte viel, viel kostbarer sein. Lieben Freunde, soll ich jetzt aufhören? Ist das genug? Haben Sie das verstanden? Verstehen Sie nun den Propheten, wenn er sagt, wie ist das Gold so verdunkelt? Und wissen Sie, dieses hat uns dazu bewegt, dass wir zu Gott schrien in 66. Als wir das Gold anschauten und uns selbst damit verglichen, die Urgemeinde und uns selbst, die in ihrer Kraft und Vollmacht, die in unserer Ohnmacht und Schwäche, sie in der Herrlichkeit, sie in dem Sieg des auferstandenen und erhöhten Herrn und wir in unserer Niederlage und in unserem Schlamm der Sünde. Aber so, wenn das in der Vergangenheit so war, dann darf das länger nicht mehr so bleiben. Dann ist es höchste Zeit, dass man zu Gott schreit und sagt, Herr Gott, greife du ein. Erbarme dich meines, erbarme dich unsere. Und der Jesaja, als er den erhöhten Herrn sah in seine Herrlichkeit und die Herrlichkeit schaute und Seraphim hin und her flogen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen, rief er aus, oh wehe mir. Ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Wenn Sie einen Christen haben, der ist wie das reine Gold und die Welt schaut den an, dann dauert es nicht lange vor dem, die ausrufen, wehe mir, ich vergehe. Wehe mir, ich vergehe. Ein Ehepaar kam zu mir fast zur Mitternacht. Über 100 Kilometer sind sie gefahren. Der Mann weinte, der Vater und die Mutter. Was ist bloß los? Warum kommt ihr um diese Zeit? Wir können nicht weiter, Erlo. Was ist denn geschehen? Unsere 7-jährige Tochter ist zum Glauben gekommen. Und was wir sehen in ihrem Leben, überführt uns von unseren Sünden. Wir sind wie Heiden. Wir sehen die Heiligkeit Gottes und die Herrlichkeit Gottes in ihrem Leben. Und das hat die Eltern zur Umkehr gebracht. Darum heißt es, die Frau soll ihren Mann gewinnen, ohne Wort. Durch den Wandel, wenn der Mann den göttlichen Wandel der Frau sieht, das redet lauter als Worte. Wenn der Mann die Herrlichkeit Gottes schaut in der Frau, wenn der Nachbar das sieht, liebe Freunde, wie sieht das aus? Ich war in einem Land, da hatten sie keine Gardinen.
Da sagte ich, was ist denn bloß los hier? Man sieht ja alles. Da sagten sie, ja, das ist noch der calvinistische Einfluss. Aber was hat das denn mit Calvin zu tun? Ja, der hat gesagt, unser Familienleben, unser Leben zu Hause soll so sein, dass das scheint, dass wir nicht die Gardinen zuschieben müssen oder zuziehen müssen, dass jeder hineinblicken kann und dann die Herrlichkeit Gottes schauen. Das ist unser Leben so. Wären Sie bereit, lieben Freunde, um Ihr Leben zu öffnen, Ihr verborgenes Leben? Wird das Herrlichkeit sein, wenn Gott einstmal Ihre Gedankenwelt offenbar macht? Wenn Gott das Verborgene ans Licht bringt? Werden Sie jubeln können und sagen, Gott sei Dank, dass dieses endlich ans Licht kommen konnte? Unsere guten Werke sollen wir ja nicht ans Licht bringen. Das soll geheim bleiben. Dieser soll nicht wissen, was diese Hand tut. Aber Herr, ich danke dir, wenn meine geheimen Sachen ans Licht kommen können. Oder werden sie beschämt sein, wenn das Verborgene ans Licht kommt? Lukas 12 sagt, da ist nichts verborgen, das nicht einmal ans Licht kommen wird. Lieben Freunde, wie ist das? Wie wunderbar wäre es, wenn da verborgene Sachen sind, die nicht stimmen, dass man schnell zum Kreuze kommt und nicht wie ein Mann, der nicht bereit war und sagte, nein, das tue ich nicht, aber nach seinem Tode kam es ans Licht. Bei vielen ist das so und sagt, was ist das bloß möglich? Wie ist das bloß möglich? Da ist eine Gemeinde in Südafrika. Die wächst nicht. Die letzten Jahre ist noch dieselbe Zahl. Dann redeten wir zusammen und sagten, da muss etwas verkehrt sein. Ob da wohl ein Fluch oder ein Bann liegt. Jesus Christus ist ja auch heute noch derselbe. Gestern, heute und bis in Ewigkeit der gleiche. Im Volke Israel war ein Mann, der Afan. Der hat vom Verfluchten zu sich genommen. Und da war der Bann und der Fluch Gottes aufs Volk. Da war der Segen weg. Ein Mann unter Israel. Bei dem stimmt es nicht. Und in der letzten Woche kam der leitende Bruder und sagt, Elu, kannst du dieses glauben? Ich habe selbst die Frau ertappt mit einem anderen Mann. Und er hat mit ihr geredet und gesagt, du, die Menschen reden. Die sagen doch, ach, das sind Lügen. Glaub das doch nicht. Lieben Freunde, wie können Christen Lügner sein? Und feine Lügner. Vielleicht kann die Welt nicht so lügen, wie die Christen das können. Aber in der letzten Woche, plötzlich unerwartet, ertappte die beiden. Sag ich, nun Bruder, nun kann ich es verstehen. Und ich sage, vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, die Kirche, die du hast, die wird bald zu klein sein. Wenn der Segen Gottes kommt, wenn das, was im Wege ist, hinweggetan wird, nun das ist das Schlimme. In dem Geistlichen, dass die Sünde eines Menschen der ganzen Gemeinde zum Unsegen werden kann und den Geist Gottes dämpfen kann, den Geist Gottes betrüben kann. Aber lassen wir nun mal die Gemeinde und kommen zurück zu ihrem Leben. Ist da nicht etwas vom verborgenen Bann in ihrem Leben? Ist da nicht etwas vielleicht in ihrem Leben, was nicht stimmt, was nicht nach dem Worten und nach dem Willen Gottes ist, dann ermahne ich Sie jetzt. Machen Sie das und bringen Sie das in Ordnung. So schnell wie möglich. Vergeuden Sie keine Zeit. Bereinigen Sie Ihr Leben. Vielleicht ist das Gold verdunkelt, weil dieser Schmutz hineingekommen ist. Vielleicht ist das Gold hässlich geworden wegen dieser Unreinigkeit. Vielleicht sind die Steine zerstreut, weil es nicht so geht, wie uns das Wort Gottes das vorschreibt. Und nun zum Schluss. Das reine Gold. Ananias, der kommt herein, bringt seine Opfergabe. Petrus voll Heiligen Geistes, der Geist, der auch ein Geist der Wahrheit ist, wird konfrontiert und Petrus sagt: Ananias, stimmt das? Hast du den Acker für diese Summe Geld verkauft? Ja. Es war vielleicht eine Notlüge. In der englischen Sprache sagt man a white lie. Und wegen dieser Notlüge, nennen Sie die Lüge, wie Sie wollen, ob es nun Notlüge ist oder nicht, eine weiße oder eine schwarze, hat ihm das sein Leben gekostet. Er fiel um und war tot. Nach 3 Stunden kommt die Frau, die eins geworden war mit ihrem Mann. Liebe Schwestern, Sie sind ein Leib, aber wehe, wenn Sie mit Ihrem Mann eins werden in etwas, was satanisch ist. Dadurch bringen Sie das Gericht über Ihr eigenes Leben. Und Sie können in den Tod fahren mit dem Mann. Genau wie die Frau des Aphan das gemacht hat. Und das Gericht Gottes nicht über sie, sogar über ihre Kinder gebracht haben und sogar über ihre Esel. So weit ist das gegangen. Wir können keinen Kompromiss machen mit der Sünde. Wir müssen dem lieben Gott treu sein bis in den Tod. Als wir in einer kriegerischen Umgebung waren in diesen Tagen, haben wir darüber geredet als Text. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist keine kleine Sache. Ein junger Student wurde umgeben von 7 Männern mit dem Messer. Und ein jeder sagt, was? Bist du nicht bereit, durchzugehen mit uns in den Kampf? Du wirst nicht ein Genosse, willst Christ bleiben? Wir bringen dich jetzt um. Und jedes Messer auf ihn gerichtet. Und der Hauptlehrer lief hinein und sagt: Junge Mann, sage ja dazu. Schließe dich an. Sag einfach ja, sonst wirst du jetzt geschlachtet. Es war sein Lieblingsstudent. Nach einigen Stunden griff Gott ein und dieser Student kam mit lebendigem Leib davon und ging zum Hauptlehrer. Da saß er noch mit dem Kopf in seinen Händen und er schaute hoch und sagt: Was? Du lebst? Du lebst? Wie ist das möglich? So wie der König, als er die 3 Männer in Feuerofen sah, gesprochen und gerufen hat. Und dann plötzlich sah er den 4. Der Sohn Gottes. Sagt, ich sehe eine wie der Sohn Gottes mit ihnen. Wenn Christen leiden, ist der Sohn Gottes mit ihnen. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist schwer, wenn man in solch einem Kampf ist. Aber das reine Gold sollte so sein. Und eine Saphira kam und Petrus sagte: Du, stimmt das? Ja, das stimmt. Sie stellte sich zu ihrem Mann. Liebe Brüder, Sie brauchen nicht in meinen Fußstapfen zu folgen. Aber ich möchte Ihnen Rat geben. Als ich geheiratet habe, habe ich gesagt: Frau, ich erwarte, dass du Jesus Christus als Herrn dienst. Er ist der Herr im Haus und nicht ich. Und wenn er dir sagt, geh nach China und verkündige das Evangelium, dann sagst du nicht, ich habe einen Mann, für den ich kochen muss. Du musst eines Tages vor dem Richterthron Gottes erscheinen und auch ich. Ich bin bereit, dass ich mein eigen Essen koche. Sage du nicht, du hast einen Mann. Ich erwarte von dir, was ich von mir selbst erwarte. Gehorsam, unbedingten Gehorsam gegenüber Gott und sei ihm treu. Und wenn ich etwas falsch mache, stell dich nicht zu mir, sondern gegen mich. Und sagt, Erlo, mit dir gehe ich nicht. Und wenn ich erkenne, dass du recht warst, dann komme ich und beuge mich, trotzdem ich nicht die Hosen anhabe und du ein Kleid. Dann sage ich, du hast recht, Frau. Und gib Gott die Ehre. Und Herr, du brauchst kein Vergrößerungsglas. Deine Augen sind nicht blind geworden. Du siehst noch genau, wie du vor der Grundlegung der Welt gesehen hast und wie du vor 2000 Jahren gesehen hast und wie du am Tage des Gerichts sehen wirst.